mit ARIA können wir halt diesen Accessibility-Tree anreichern und noch ein bisschen besser auszeichnen mit dem, was wir eigentlich darstellen wollen, und haben dann auch eine Verbesserung eben für nicht sehende Benutzer, die auf assistive Technologien angewiesen sind. Ich glaube, wir als Entwickler sind verantwortlich dafür, dass wir guten Code liefern. Und das bedeutet einen guten DOM, also mit Semantik und so weiter, was dazugehört, und auch einen guten Accessibility Tree. Und da gehört nun mal ARIA dazu.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von euch, von unserer Community. Podcasting ist keine Einbahnstraße und ohne euer Feedback wäre das hier alles gar nichts. Und deshalb haben wir für euch einen Slack-Channel eingerichtet. Unter draft.community könnt ihr beiträgen und mit uns Podcast-Hosts sowie der erlesenen restlichen Hörerschaft abhängen. Wir diskutieren über den Podcast, tauschen Links aus und immer dann, wenn wir etwas Besonderes vorhaben, erfahrt ihr es dort zuallererst. Also klickt doch mal rein unter draft.community.
Revision 651. Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir aus dem Team, frisch aus der Babypause zurückgekehrt, die Vanessa.
Servus. Unverbindlich aus der Babypause zurückgekehrt.
Genau, es könnte sein, dass die Vanessa zwischendurch familiär bedingt wieder verschwindet. Wir wissen es nicht. Wir gucken mal.
Wir gucken.
Genau, ich bin der Shep und wir haben wieder einen Gast da, und zwar den Marco Badschneider aus Norderstedt. Hallo Marco.
Ja, moin. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo zusammen.
Ja, moin. Wir wollen mit dir heute sozusagen den Abschluss unseres, oder den vorläufigen Abschluss unseres Accessibility-Marathons hier markieren. Aber bevor wir damit starten, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
Genau, also ich bin Marco, hast du ja schon gesagt. Ja, vielleicht ganz kurz. Ich bin in Kiel aufgewachsen. Nach dem Abi da irgendwann mal eine Bankkaufmannslehre gemacht, gemerkt, dass das irgendwie nicht so viel Spaß macht, und im Anschluss an die Ausbildung noch ins Informatikstudium gegangen. Und wenn man in Kiel groß wird, da eine Bankkaufmannslehre gemacht hat und Informatik studiert hat, dann ist der Weg zu meinem jetzigen Arbeitgeber, der PPI AG, quasi vorgezeichnet. Die PPI AG kennt wahrscheinlich kaum jemand, oder würde mich wundern, weil ja wir doch eher unbekannt sind. Wir sind aber tatsächlich im Bankenbereich Marktführer im Zahlungsverkehr. Das heißt, immer wenn irgendwer irgendwie eine Überweisung macht, sind unsere Produkte da involviert. Das ist so eine Nische, wo wir uns da befinden. Und wir haben auch Frontends, mehr so für Anwender, die im Hintergrund, also in der Bank, arbeiten. Das ist also Spezialsoftware, was wir machen. Und im Zuge des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes, was ja demnächst in Kraft tritt, haben wir uns auch gefragt, was bedeutet das eigentlich für unsere Produkte, und haben dann die mal einem Accessibility Audit von Manuel Matusovic unterziehen lassen, und der hat natürlich einige Dinge gefunden und insbesondere auch eine Sache gefunden, die mich hat aufhorchen lassen. Ich gehöre zu den Entwicklern, die die Sprache ARIA, über die wir heute sprechen, quasi so gar nicht beachtet haben bis zu dem Zeitpunkt oder wenig beachtet haben. Und ja, letztlich hatte Manuel ein Finding, hat gesagt, hier in der Navigation, da könntet ihr doch die aktuell ausgewählte Seite auch anstatt mit einer Class Active oder was wir da hatten, auch auszeichnen mit ARIA Current gleich Page. Und das war so, Moment mal, es gibt hier einen Standard für sowas. Ich habe ARIA immer so abgestempelt als, das macht man nicht, man macht sauberes HTML und sowieso kein ARIA ist besser als schlechtes ARIA. Und das hat mich aufhorchen lassen. Und wir haben dann beschlossen, dass wir im Team ein bisschen Expertise aufbauen wollen und haben eine sogenannte ARIA of the Week ins Leben gerufen. Das heißt, einmal die Woche haben wir uns zusammengesetzt und einer aus dem Team hat referiert über zwei ARIA-Properties oder Rollen, über die er zuvor in der Woche recherchiert hat, hat das der Gruppe, dem Team beigebracht, und dann haben wir zusammen überlegt, wo können wir das eigentlich in welcher unserer Codebase verwenden. Ja, und da sind einige ganz coole Learnings rausgefallen, und ich dachte, Mensch, da müsste man doch vielleicht auch mal hier in dem Podcast drüber sprechen, und deswegen Ja, vielen Dank für die Einladung. Darf ich heute hier sein?
Ja, danke, dass du da bist. Genau, ARIA ist ja total wichtig. Also wir haben den Begriff jetzt ein paar Mal fallen lassen. Aber eigentlich ist es eine Abkürzung und bezeichnet einen weiteren Sprachschatz, den wir im Web haben, neben HTML und XML und SVG und MathML gibt es eben auch den ARIA-Sprachschatz. Und ARIA steht für Accessible Rich Internet Applications. Und genau, ich habe da auch mal nachgeguckt, also seit wann es ARIA gibt. Gestartet ist das W3C damit 2008 und fertig geworden oder die 1.0er Version ist fertig geworden im Jahr 2014. Und der Grund, warum es ARIA überhaupt gibt, ist im Prinzip das Web 2.0, das Web 1.0 abgelöst hat, das ja rein dokumentenorientiert war. Und das Web 2.0 hat sich ja mehr in Richtung Anwendung entwickelt, also quasi SPA für Arme, kann man noch sagen, so ein bisschen. Und da gab es eben einfach viel neues Zeug zu kommunizieren, für das es noch kein Vokabular im Standard-HTML gab. Und da hat man sich dann orientiert an Standards, die es in der Desktop-Software-Welt schon gab für Anwendungen und hat die letztlich, oder hat also so ein Best-of aus den verschiedenen APIs, die es in den verschiedenen Betriebssystemen gab, genommen und das Ganze ins Web portiert, um dann eben weitere Auszeichnungsmöglichkeiten zu haben für Elemente. Genau. Das Ganze funktioniert dann eben so, dass du das ergänzend, also du hast jetzt ja keine neuen Elemente oder sowas, sondern du hast einen ganzen Haufen Attribute, die du zusätzlich, mit denen du deinen HTML anreichern kannst, so ein bisschen wie bei Microdata auch zum Beispiel.
Genau, also eine Erkenntnis, die ich so hatte, also es ist ja so, die Betriebssysteme bringen eine Accessibility API schon mit. Ja, das heißt, wenn jemand auf assistive Technologien angewiesen ist, in normalen Programmen unter Windows, Mac oder Linux, wie auch immer, dann können die Programme, die man da hat, eben auf eine Accessibility API zugreifen oder greifen sie das Betriebssystem und dadurch ist man halt in der Lage, mit diesen assistiven Technologien eben diese Anwendung zu benutzen. Und im Browser, du hast gesagt, genau, da entstehen jetzt nicht nur die Dokumente, sondern man hat auch ganz viele Anwendungen geschrieben, also die sehr viel starke Interaktion haben. Und was man mit ARIA versucht hat, so habe ich es zumindest verstanden, eine Abstraktion, einen Standard zu schaffen, der halt unter der Haube vom Browser auf die Accessibility APIs des Betriebssystems gemappt wird, abgebildet wird und von da aus halt weiter an die assistiven Technologien kommunizieren kann. Und so ist es halt möglich, eben auch in Webanwendungen dann mit einer Seite, mit einer Anwendung entsprechend interagieren zu können. Diese Abstraktion, die man da geschaffen hat, greift natürlich auch gewisse Bedienkonzepte auf, die wir vielleicht aus Standard Desktop-Anwendungen kennen, die aber in HTML vielleicht auch gar nicht so vorkommen. Also zum Beispiel bestimmte Konstrukte wie Tabs, die müssen wir uns ja immer noch irgendwie selber zusammenbauen, weil nativ es von HTML da eben nichts gibt. Und wenn man sich mal anguckt, dann haben wir es ja so, wenn wir HTML-Coden, sag ich mal, in welcher Form auch immer, dann parst es der Browser und daraus macht er den sogenannten DOM-Tree. Und die einzelnen Knoten, das sind ja quasi die HTML-Elemente, sag ich mal, also wenn man das so typisieren will. Und aus diesem DOM macht der Browser jetzt einen sogenannten Accessibility-Tree und der ist völlig anders typisiert. Also da wird jeder Knoten aus dem DOM quasi abgebildet in ein Knoten des Accessibility Trees und da besteht jeder Knoten aus einer Rolle, einem Namen, Zuständen und Attributen. Und ich glaube, in der Spezifikation gibt es 90 Rollen, die es da geben kann. Und wenn man jetzt nur die reinen HTML-Elemente betrachtet und guckt, was wird denn da abgebildet? Also der Browser bildet sozusagen den DOM-Tree auf ein Accessibility-Tree ab. Dann werden, ich glaube, 46, 47 Rollen überhaupt nur getroffen. Das heißt, fast die Hälfte der Rollen, die es gibt, erreichen wir gar nicht mit nativem HTML. Und das finde ich schon mal beachtlich. Also da gibt es noch viel mehr, was man mit nativem HTML gar nicht erreichen kann, gar nicht im Accessibility-Tree darstellen kann. Und wenn man jetzt, so wie ich das jahrelang getan habe, quasi auf die Sprache Aria verzichtet, heißt es, dass man gar nicht das optimale Bedienerlebnis sozusagen über den Accessibility-Tree kommunizieren kann. Und nicht alles das nutzt, was theoretisch möglich ist.
Ich finde das wirklich eine sehr wichtige Kernaussage, weil bei mir schwingt auch immer die first rule of ARIA is don't use ARIA. Und es kommt bestimmt ganz stark aus dieser Richtung von auch wahrscheinlich SPAs und viel JavaScript-lastigen HTML und eben viel Div-Elementen, wo man dann Role-Button, ich denke, das ist unser Beispiel, dass man immer da rauszieht, dass man dafür kein ARIA verwenden sollte. Was ich, wie auch bei HTML und CSS, auch so die Problematik bei ARIA dann sehe, ist, dass der Browser dir halt die Sachen so durchgehen lässt. Oder es wird ja immer besser. Ich glaube, da kommen jetzt auch immer mehr Tipps und Tricks dazu. Aber das, was dir oder euch jetzt anscheinend der Manuel gesagt ist, hat, das ist ja so on top. Das ist ja nicht einfach nur Google Lighthouse oder ein AXE-Test oder EXO, wie man das ausspricht, von wegen, du hast hier dieses ARIA-Attribut verwendet, aber eigentlich macht es doch hier gar keinen Sinn. Meintest du eher das und das? Oder du hast ARIA described by bla bla angegeben, du müsstest dann das irgendwie noch drauf verweisen. So, das war ja ein zusätzliches, nützliches Attribut des ARIA current equals page. Und einmal kurz auf dieses Beispiel zurückzukommen. Du hattest gemeint, Marco, ihr hattet da die Class Active. Wahrscheinlich, um per CSS das irgendwie zu stylen, dass das jetzt aktiv ist. Und was mich jetzt da interessieren würde, habt ihr in diesem Zuge dann auch beschlossen, dass die CSS-Klasse bleibt und sich um das Styling kümmert? Oder habt ihr beschlossen, falls das möglich ist, diese Frage schwingt jetzt da noch mit, statt diese .active-Class zu setzen, das ARIA-Current in CSS anzusprechen.
Genau, also wir hatten diese Class Active, um sie halt als Styling-Hook zu verwenden, um halt den ausgewählten Menüpunkt besonders zu kennzeichnen. Das heißt, für sehende User im Browser ist dann klar, okay, ich bin gerade hier. Das ist der ausgewählte Menüpunkt. Ich kann aber auch auf diese Class Active, ich weiß nicht, ob es Active war, ist ja auch egal, verzichten und stattdessen das ARIA Current gleich Page Attribut als Hook zu verwenden. Und ich erreiche genau das Gleiche. Ich kann das Styling übernehmen sozusagen. Es ist nur die CSS-Regel, also der Selektor ist halt ein bisschen anders. Aber ich nutze hier einen Standard, der eben den Vorteil hat, dass diese Information, das ist der ausgewählte Menüpunkt, auch an den Accessibility-Tree übertragen wird. Und das wird er ja nicht, weil diese Klasse Active ist etwas, was wir uns selber ausgedacht haben. Das folgt keinem besonderen Standard. Das hätte auch Selected heißen können oder Current oder was auch immer. Und das ist halt auch eine schöne Nebenwirkung, die ich da sehe. Wenn wir diesen ARIA-Standard verwenden, dann ist die Chance natürlich sehr viel höher, dass Entwickler, die vielleicht neu dazukommen, unseren Code besser verstehen können, weil das ein offener Standard ist. Und es besteht zumindest die Chance, dass sie den irgendwo anders vielleicht auch schon gelernt haben und auch schon verwendet haben.
Und könnte zum Beispiel auch das CSS und auch das HTML kleiner und auch ein bisschen sauberer halten, weil gehen wir jetzt einfach mal hypothetisch davon aus, es war wirklich die Punkt-Active-Class. Die kann ja bestimmt hier und da mal doppelt vorkommen, Active und CSS. Je nachdem, wie man das jetzt alles so macht, da gibt's ja schon einige Frameworks und Libraries zur Hilfe. Aber generell mal, da können Typos drin vorkommen, dann ist es Active oder sowas, hat man das I vergessen und hat da eine kleine Fehler. Und wenn ich jetzt eben aria current equals page dran setze, dann brauche ich eben nicht nochmal class equals active zu schreiben im HTML. Brauche vielleicht auch gar nicht nochmal diesen extra JavaScript-Toggle, der die Klasse hinzufügt, Klasse wieder wegmacht und spare mir dann so ein bisschen Bits von bisschen Characters im HTML.
Genau.
Das habt ihr dann auch in dem Zuge dann mitgemacht. Also
genau, es wäre ja sonst redundant, weil eine andere Funktion hatte diese Klasse an der Stelle nicht. Das ist, wie gesagt, so ein Beispiel, wo man halt auf diesen ARIA-Standard setzen kann. Es ist nicht teurer in der Entwicklung, also ob ich nur Class gleich Active schreibe oder ARIA Current gleich Page, das nimmt sich wirklich gar nichts. Aber ich habe halt mit dieser Variante einen Vorteil geschaffen, indem ich eben auch noch mein Accessibility Tree angereichert habe. Und ich habe so ein bisschen für mich das Bild entwickelt, dass das CSS, was wir schreiben, den DOM anreichert, schön macht für sehende User, um das Bedienerlebnis zu steigern. Und mit ARIA können wir halt diesen Accessibility Tree anreichern und noch ein bisschen besser auszeichnen mit dem, was wir eigentlich darstellen wollen und haben dann auch eine Verbesserung eben für nicht sehende Benutzer, die auf assistive Technologien angewiesen sind.
Ja, und es gibt ja ihr hattet das ja schon gesagt, also die First Rule of ARIA ist don't use ARIA, aber eben wie gesagt, das gilt für den Fall, dass es native HTML-Elemente gibt, die sozusagen diese ARIA-Rollen und möglicherweise auch Attribute in sich verbaut haben, sozusagen mitbringen, ohne dass man das weiß. Da gibt's ja allerlei, du hast ja gesagt, so ungefähr Pi mal Daumen ist es die Hälfte, ne, der ARIA-Rollen, die durch HTML-Elemente abgebildet werden können. Das sind ja noch ein paar mehr geworden, glaube ich, durch HTML5, weil da wurden ja so bestimmte Landmarks dann eingeführt wie Nav und Header und später dann Main und jetzt haben wir noch Search. Genau, also da sollte man sich idealerweise am Original bedienen. Genau, ich weiß noch, dass ich es manchmal nicht gemacht habe, weil ich weiß noch, dass zum Beispiel Fieldsets oder so, die ließen sich überhaupt nicht stylen. Die waren irgendwie so sturköpfig, dass ich dann, also da ging irgendwie kein Flex und Grid drauf. Dann habe ich halt in dem Fall mal einen Div genommen und das alles nachgerüstet, was das eigentlich an sich schon mitbrachte. Der erste Schritt ist eben, semantisches HTML zu verwenden und dann, wie du gesagt hast, dann supercharged man das Ganze eben noch mit ARIA.
Ja, und ich finde auch, was ja wichtig ist oder was wir machen, ist, dass wir bei dem, was wir coden, auch bestimmte Dinge in Relation zueinander setzen. Also um deutlich zu machen, was passiert hier eigentlich. Es gibt, man hat natürlich strukturelle Relationen, also das HTML quasi vorgibt, wenn ich ein Table-Tag habe, ist klar, darunter kommt ein TR-Tag wahrscheinlich. Und diese Zeile, wenn ich dieses TR-Tag mal nehme, gehört zu der Table, die da drüber liegt. Das heißt, ich habe so eine Relation, die mir HTML schon vorgibt zwischen der Zeile und der Tabelle selbst. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich über sogenannte ID-Referenzen oder Namenreferenzen Relationen herstellen kann. Bei Label- und Inputfeldern haben wir das ja ganz, ganz häufig. Gibt da noch ein paar andere, zum Beispiel beim Inputfeld und List, wenn ich auf so ein Data-List-Element referenziere, um sozusagen Vorschläge zu machen, was man da denn vielleicht in dieses Eingabefeld eintragen kann. Das heißt, HTML bietet uns schon eine ganze Menge an Möglichkeiten, um Relationen untereinander darzustellen. Und ich habe dann halt auch gewisse Vorteile, die der Browser nutzen kann. Also beispielsweise, wenn ich eine Checkbox mit einem Label verknüpft habe, dann wird das Label gleich zu einer klickbaren Fläche, ja, weil der Browser weiß, okay, die beiden Dinge gehören zusammen. Und genauso gibt es aber auch in ARIA bestimmte Attribute, die ich verwenden kann, um Beziehungen zueinander herzustellen. Ich kann sagen, mit Area Controls beispielsweise, dieses Element kontrolliert hier irgendwie ein anderes. Also ich habe, keine Ahnung, so einen Button und wenn ich darauf klicke, erscheint so ein Flyout, also so ein ja, Menü, wo ich irgendwas auswählen kann oder was auch immer. Und ich habe in HTML eben keine Möglichkeit, diese Verbindung herzustellen. Das kann ich aber mit Area Controls. Also es gibt da tatsächlich neue Möglichkeiten, Standardmöglichkeiten, um auszudrücken, was will ich eigentlich? Und das ist A, gut für den Entwickler, weil wie gesagt, es ist ein Standard und die Wahrscheinlichkeit, dass er das vielleicht kennt, ist höher, als wenn ich mir selber was ausdenke. Und ich transportiere diese Information eben auch in den Accessibility Tree. Und das ist etwas, was ich ja mir versuche anzugewöhnen, immer zu verwenden, auch wenn ich weiß, das hat jetzt vielleicht gar keinen Barrierefreiheitsnutzen, in Anführungsstrichen. Ich will da mal so ein Beispiel geben. Ich arbeite an so einem Side-Project mit. Da geht es darum, also es ist jetzt nicht über die Firma, sondern privat. Wir haben so eine Anwendung gebaut, wo Lehrer halt die Klassenarbeiten ihrer Schüler KI-gestützt korrigieren können. Und ein Bestandteil ist, also der Lehrer legt da seine Arbeit hoch und erfasst da seine Bewertungskriterien, sagt bei Aufgabe 1 soll das und das genannt werden, dann gibt es so und so viele Punkte und so weiter und so fort. Und jetzt ist es so, wenn die Schüler halt die Arbeit geschrieben haben, die werden ja immer noch papierbehaftet geschrieben, dann muss der Lehrer halt ein Foto machen von den einzelnen Seiten, die hochladen. Dann läuft ein OCR-Skin los, macht Text daraus und diesen erkannten Text muss der Lehrer überprüfen. Die Maske sieht so aus, dass auf der linken Seite quasi das gescannte Bild ist und rechts der erkannte Text. Und jetzt ist die Frage für mich so gewesen, was mache ich denn? Wie ist denn der Alttext von dem Bild, was ich da gerade einbinde? Da kann man jetzt sagen, Seite 1 von Schülerabgabe sowieso, ja. Aber wir können ja mit ARIA Describe By sagen, okay, an dieser Stelle wird dieses Bild beschrieben. Und das ist ja nun genau die rechte Seite, wo der erkannte Text drauf ist. Und nun muss man ja sagen, ein Mensch, ein Lehrer, der nicht sehen kann, kann diesen Prozess des Korrigierens gar nicht durchführen, also schon im Analogen nicht. Das heißt, er wird das auch in unserer Anwendung, ist das kein Use Case. Trotzdem habe ich aber diese Verbindung hergestellt, weil ich glaube, es ist inhaltlich ja richtig. Ich habe eine Referenz, dieses Bild wird da beschrieben, auch wenn der Text möglicherweise noch fehlerhaft ist und jetzt durch den Prozess des Lehrers nochmal durch muss. Aber trotzdem habe ich ja eine Verbindung hergestellt, die wesentlich ist, die wichtig ist und die man auch so im Accessibility Tree dann erkennen kann. Genau, und es gibt da zum Beispiel noch Area Details, das ist auch eine Referenz, wo man zu einem Element nochmal sagen kann, okay, und hierzu detaillierte Informationen findest du bei diesem Element mit der ID und wir können sozusagen die Beziehung der einzelnen Bereiche auf einer Seite untereinander eben auch mit ARIA-Attributen deutlich machen und zwar darüber hinaus über das, was uns HTML schon bietet.
Ich möchte jetzt einmal eine Frage zu dem ARIA-Controls stellen, ganz spezifisch. Das hat jetzt aber nichts mit JavaScript zu tun, beziehungsweise das hat keinerlei Auswirkungen. Also wenn ich jetzt einen Button habe oder einen Tab und sage, das kontrolliert ein Modal, das sich dann öffnen wird, das Modal wird sich nicht automatisch dadurch öffnen, dass ich da drauf gedrückt habe und ARIA Controls ID von dem Modal geschrieben habe, sondern das mache ich weiterhin im JavaScript, dass ich das dann öffne. Das heißt, da gibt es jetzt schon so ein bisschen dann das, vielleicht die kleine Redundanz, dass ich darauf achten muss, dass im JavaScript auch tatsächlich das passiert, was ich da als ID angebe. Also es könnte passieren, dass ich die falsche ID angebe und sage, das kontrolliert die Sidebar, obwohl es eigentlich das Modal triggert.
Genau, also das ARIA ist erstmal, wie gesagt, nur da für den Accessibility Tree und auf dem DOM macht das erstmal gar nichts. Also auch wenn wir irgendwie wo eine Role ran schreiben, also wenn ich ein Div habe und sage Role Button, dann ist das im DOM immer noch ein Div-Element. Gut, ich weiß jetzt nicht, was Suchmaschinen mit dieser Information machen, ob die denn diesen Knoten als Button oder als Div interpretieren. Aber erstmal ist es so, dass im DOM ist es nach wie vor ein Div und erst im Accessibility Tree wird das dann halt richtig gemappt. Und jetzt hast du ja gesagt, ja, mit JavaScript, das muss ich sozusagen extra noch bauen. Und das ist teilweise auch sehr wichtig, denn wenn ich an bestimmte Elemente anders auszeichne als der Stand, also die HTML-Standardabbildung, wenn ich sage, was weiß ich, das ist jetzt hier ein Tab oder was auch immer, dann ist daran auch ein Versprechen geknüpft. Also wenn man sich anguckt, wie diese einzelnen Rollen im Accessibility Tree sich verhalten sollen, dann muss ich das auch erfüllen. Also zum Beispiel, wenn wir uns mal das Tab-Beispiel hernehmen, da haben wir ja so eine Liste und wenn wir das vielleicht implementieren, ist das vielleicht so ein UL im HTML. Und ein UL wird abgelistet als List-Item, glaube ich, nee, oder List, genau. Und wir können jetzt aber mit einem Role-Attribut sagen, hier, Achtung, das ist jetzt keine Standardliste, sondern das ist eine Tab-Liste. Und wenn ich das tue, dann muss ich bestimmte weitere Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel müssen die direkten Kinder darunter alle Rollen vom Typ Tab sein. Und wenn ich da durchtappe, also mit der Tab-Liste, mit der Tab-Taste durch die Tab-Liste tabbe, dann darf ich jeweils nur ein Element in der Tab-Liste ansprechbar haben sozusagen und muss dann sozusagen in den Content-Bereich als nächstes weiterspringen. Ja, also die Aussage ist, okay, oder die Voraussetzung, die gesagt wird, okay, wenn ich in einen Tab angesprungen habe, dann kann ich nur mit den Pfeiltasten links und rechts andere Tabs auswählen, aber nicht mit der Tab-Taste. Und das wäre ja genau der Fall, wenn das sozusagen interaktive Elemente in dem Tab sind, dass ich sozusagen, wenn ich die Standard-HTML-Abbildung nehme, dann kann ich die einfach durchtappen. Und wenn ich jetzt aber sage, okay, das ist eine Tab-Liste, dann muss ich dieses Feature implementieren. Und wenn ich das nicht tue, dann ja, erzeuge ich möglicherweise Verwirrung bei demjenigen, der die assistive Technologie verwendet, weil der natürlich genau die Erwartung hat, dass das so funktioniert, wie sich eine Tab-Liste halt verhält. Also sprich, dass er mit den Rechts-Links-Tasten durch die einzelnen Tabs auswählen kann. Und ich glaube, dass da auch so ein bisschen die zweite Regel herkommt, also besser gar kein ARIA zu verwenden, als schlechtes ARIA zu verwenden. Das heißt, wenn ich nur anfange und sage, das ist jetzt hier die Rolle Tab-List und darunter sind Tabs als Rollen, aber nicht diese Key-Navigation per JavaScript dann implementiere, dann habe ich sozusagen mich nicht an diese Schnittstelle gehalten oder an die Spezifikation und löse damit möglicherweise Verwirrung auf der nutzenden Seite aus. Und genau, das heißt, ich muss mir schon genau angucken, was hängt an dieser Rolle alles dran, was muss ich da gegebenenfalls noch zusätzlich implementieren, noch sicherstellen, dass man dieses Element dann eben auch vernünftig verwenden kann. Und das führt zu der Empfehlung, dass man bei genau diesen Dingen diese Attribute möglicherweise erst per JavaScript setzen soll. Weil erst wenn das JavaScript da ist, kann ich ja diese Funktionalität quasi gewährleisten. Und wenn ich quasi, was weiß ich, im Server-Side-Rendering schon die entsprechenden Rollenattribute setze und das JavaScript lädt aus irgendeinem Grund nicht, ja, dann habe ich halt genau das Problem, was man eben nicht haben will.
So quasi so ein Frankenstein-ARIA-Konstrukt, ne, das irgendwie nur halb lebt. Genau, und ich wollte nur sagen, dass die Erwartungshaltung der Benutzenden, dass man zum Beispiel so eine Tab-List so bedienen können muss, wie du es gerade beschrieben hast, das hat sich das W3C jetzt ja auch nicht irgendwie komplett ausgedacht, sondern Das geht eben wieder zurück auf die User-Interface-Standards der Betriebssysteme. Mhm. Und darum ist es eben so, dass wenn man jetzt im Browser die Möglichkeit bekommt, eben so ein Tab-Interface auch zu kommunizieren, dass also, hey, guck mal hier, du kannst jetzt das genauso hier bedienen, wie eben, wie du das von deinem Microsoft Word oder was weiß ich was kennst, dann dann eben mit allem, was dazugehört.
Genau.
Und andersrum ist das ja auch eben der Grund, warum ein Diff-Roll-Button Mist ist, auch wenn sozusagen der erste Ansatz ist, ja, so, Moment, ich habe doch das Roll jetzt wieder nachgerüstet, jetzt ist das ja hat das ja eine semantische Aussage. Aber Buttons müssen eben, ich weiß gar nicht, was, per Space-Button irgendwie klickbar sein auch. Und das hast du dann eben nicht automatisch. Das musst du dann eben auch noch nachrüsten. Pipapo, deshalb nimmt man da einfach die echten Elemente, weil man einfach die gute User Experience dann eingebacken bekommt.
Ja, da wo es geht, wo sich HTML halt sehr, sehr gut abbilden lässt auf die ARIA-Rollen, da macht der Browser das schon super und da sollte man möglichst dann eben auch nicht dazwischen pfuschen. Aber man kann es eben, wenn man möchte, halt noch ein bisschen besser machen. Also insbesondere, wenn man solche Konstrukte in seiner Anwendung hat. Und Und eben auch, bei den Rollen ist es eben wichtig, dass man die ganzen Voraussetzungen halt implementiert. Bei den einzelnen States, da muss man halt genau gucken, was die für Voraussetzungen haben. Aber die bieten halt eben auch den Mehrwert, dass es halt lesbarer Code für Entwickler darstellen kann, wenn die Entwickler halt den Standard auch kennen.
Der Shep meinte gerade das Stichwort Nachrüsten. Und jetzt frage ich mich, was du für Erfahrungen hast, Marco, von der Herangehensweise, Stück für Stück jetzt die Webseite damit zu optimieren mit den ARIA-Attributen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, entweder ich mache das so by doing, also ich schreibe jetzt gerade eine Navigation oder ich schreibe jetzt, bleib mal bei der Tab-Liste. Ich muss jetzt eine Tab-Liste implementieren, ich mache mein HTML. Ich mache mein CSS, ich mache mein JavaScript, das bin ich gewohnt, da weiß ich, was ich tue. Und dann denke ich, oh, jetzt Google oder AI, frage ich mal nach, was könnte ich denn hier an ARIA noch hinzufügen? Und stolpere dann über Dinge. Und die andere Alternative, die ich mir vorstellen könnte, ist, ich gehe auf Spezifikationsseiten oder Knowledge-Seiten über ARIA. Lerne die Sachen, die es dort gibt und rüste dann die Sachen, die bestehenden Features nach. Wie war es denn bei euch?
Bei uns ist es eher der zweite Fall. Wir haben halt entschieden, okay, wir müssen hier ein bisschen Expertise aufbauen, weil es einfach zum Handwerkszeug dazugehört. Und wie gesagt, unser Ansatz war, dass reihum jede Woche einer aus dem Team zwei Attribute oder Rollen vorgestellt hat. Wir zusammen überlegt haben, wo könnten wir das verwenden. Und teilweise sind die Erkenntnisse auch schon eingeflossen. Grundsätzlich verfolgen wir so ein bisschen den Ansatz, dass wir gucken, okay, wir müssen jetzt aus irgendeinem Grund, weil zum Beispiel es neue fachliche Anforderungen gibt, an diese Komponente ran, dass wir dann gucken können, okay, was haben wir denn jetzt schon alles eingesammelt, was an dieser Komponente verbessert werden könnte mit ARIA-Rollen, mit ARIA-Attributen und dass wir das dann zusammen machen. Ja, also das heißt, herangehensweise erstmal genau ARIA lernen, bisschen Expertise, Know-how aufbauen, dann gucken, wo könnte man das anwenden, bei welchen Seiten, Komponenten, bei uns sind es mehr Komponenten. Und dann, wir sind ja noch nicht ganz durch, aber am Ende, wenn wir alle Rollen und Attribute durchhaben, wollen wir halt so eine transponierte Sicht haben, dass wir genau wissen, okay, bei dieser Komponente müssen wir das, das und das noch machen. Bei jener Komponente wären es diese Dinge, die man da hinzufügen könnte, müsste. Und und immer dann, wenn wir an diesen Komponenten dann dran sind, würden wir das dann halt auch versuchen nachzurüsten und besser zu machen, weil man darf nicht vergessen, dass wenn man das richtig macht, dass man auch Code einsparen kann. wie wir das an dem Beispiel mit der Navigation in dem ausgewählten Menü einen Punkt ja schon gesagt haben. Aber es gibt durchaus auch andere Stellen, wo man auch eben den Code noch ein bisschen entschlacken kann. Ja, das wollen wir so machen, das machen wir so und wir sind aber da tatsächlich noch nicht fertig. Und bei uns ist der Ansatz eben, oder bei uns ist der Kontext auch so, dass wir sind ein Frontend-Entwicklungsteam und wir haben sozusagen Komponenten entwickelt, die im Browser laufen, aber noch eine Java-Hülle haben, weil unsere Produkte werden mit Java entwickelt. Und die Produktteams, die tatsächlich die einzelnen Seiten dann zusammenbauen, machen das mit Java-Komponenten auf der Serverseite. Und die sind ganz, ganz weit weg von der Frontend-Entwicklung. Und da müssen wir die Schnittstellen natürlich so machen, dass sie möglichst wenig falsch machen können, in Anführungsstrichen. Und das ist dann halt noch unsere Herausforderung. Da muss man dann überlegen, okay, was sind denn jetzt eigentlich der Fall, wann wir das so machen und wann nicht? Weil es kommt ja immer auf den Anwendungsfall drauf an, ob die Komponente jetzt so ausgeprägt wird oder eben anders.
Wir haben ja jetzt eben schon so komplexe Konstrukte genannt wie Tabs. Also ich würde sagen, die sind schon wahrscheinlich relativ weit vorne, was so Komplexität angeht. Ja, vielleicht noch so irgendwie, weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, so Combo-Boxen bauen, das ist nochmal eine Nummer heftiger. Genau, also über Tabs haben wir im Grunde, oder sollen wir darüber nochmal sprechen, haben wir da irgendwas jetzt schon, wir haben das eigentlich ganz gut zusammengefasst, was dann nötig ist, ne? Also auf Markup-Seite wie auch von der Bedienbarkeit, also sozusagen flankiert von JavaScript. Wenn das alles ein bisschen viel war und ich das nochmal nachlesen will, kann man das irgendwo nachlesen? Wo hole ich mir die Info her, die wir gerade gesprochen haben?
Also diese ganzen ARIA-Rollen sind natürlich dokumentiert beim W3C. Ich glaube, da kann man auch das eine oder andere verlinken. Ich finde die Dokumentation relativ gut, weil da auch immer gute Beispiele gegeben sind, wie man was machen sollte und wie man es vielleicht auch, oder was für einen Sinn dahinter steht. Und ich glaube, das ist eine gute erste Anlaufstelle. Ich habe das Gefühl, dass diese Dokumente auch nicht so trocken sind wie die HTML-Spezifikation oder sonstiges. Also das meine Erfahrung ist, dass man da relativ gut lernen kann, den Sinn erkennen kann. Und ja, da muss man das natürlich alles auf seinen konkreten Anwendungsfall halt abbilden. Und das ist dann, ja, je nachdem, was man baut, wo der Schuh drückt, sage ich mal, und was man auch erreichen will. Vielleicht bei den Tabs ein Thema noch, was bei uns sehr viel Diskussion oder Kontroversen ausgelöst hat. Diese klickbaren Flächen, also diese Tabs, wo man raufklicken kann. Was würdet ihr, wären das für euch Links oder wären das für euch Buttons? Frage ich mal ganz direkt.
Moment. Passiert etwas mit der URL?
Das ist eine sehr gute Frage. Dann frage ich anders. Wenn man darauf klickt, soll was mit der URL passieren oder nicht?
Hätten wir uns abgesprochen. Bevor ich in Elternzeit gewechselt habe, habe ich für Tage, Wochen gefühlt genau über diese Frage nachgedacht, weil wir auch auf der Arbeit eine NAF-Liste haben und die eine, die macht was mit der URL. Und ich weiß nicht mehr, was die Tablisten, was die NAF-List ist von der Namensgebung her, aber ist aber auch egal. Und es gibt eine, die wechselt, das ist eher so ein Akkordeon-Ding quasi, so ein anders ausschauendes Akkordeon. Und es ist eine wahnsinnig, wenn das die Hauptnavigation ist, dann erwarte ich, dass sich an der URL was tut. Wenn das jetzt so ein bisschen ist, wie ich klappe hier einfach nur verschiedenen Text ein und aus, aber ich bin nur so ein Element, das eher unwichtiger ist auf einer größer konzipierten Webseite, dann ist es für mich einfach nur ein anders gestyltes Akkordeon. Und dann erwarte ich nicht das, was mit der URL passiert. Und dementsprechend erwarte ich, wenn nichts mit der URL passiert, ist es ein Button. Wenn was mit der URL passiert, ist es ein Link. Und furchtbar ist es, wenn man es vermischt. Also wenn ein Button dann die URL ändert und ein Window Location href redirect macht.
Genau, also das Das finde ich ist genau die richtige Marschrichtung. Zu gucken, wann ändert sich die URL und dann ist es ein Link und ansonsten ist es ein Button. Wir haben uns da trotzdem, waren uns da nicht ganz einig und nicht ganz grün, weil bei so einer Tab-Liste, da ist es ja so, dass zu jeder Klickfläche ja ein gewisser Content-Bereich gehört, der dann angezeigt wird, wenn dieser Tab angeklickt wird. Und wenn ich jetzt mal URLs, so wie sie gedacht sind, mir vorstelle, nämlich dass eine gewisse Ressource damit adressiert wird, also wir reden ja immer von Ressourcen, die man per URLs erreichen kann, dann, also früher waren das Dokumente und mit dem Fragment in einer URL, also das, was hinter dem Gartenzaun steht, kann ich bestimmte Bereiche direkt anspringen. So, und wenn ich mir jetzt diese einzelnen Content-Bereiche des Tabs, also diese Tab-Panel heißen die, glaube ich, in der Rolle, vorstelle, dann könnten das ja auch Fragmente der Seite oder dieses Dingens, was ich mir da angucke, sein. Und vielleicht wäre das ja ganz cool, wenn ich darauf klicke und die URL sich ändert und ich das share, dass derjenige, der diese URL dann aufruft, sogar gleich den Tab aufhat, den ich auch gesehen habe. Wir können es quasi aus unserer Sicht, da war auch wieder, wir bauen eine Komponente und wir wissen jetzt eigentlich gar nicht, was die Produkte letztlich damit machen. Also ist das wirklich der Teil einer fachlichen Ressource, der da in so einem Tab-Panel versteckt ist, was man adressieren können möchte oder nicht? Dann wäre das eigentlich eher ein Link. Oder ist es ein Button, weil da, keine Ahnung, irgendwie was aufpoppt, was aber zu dieser Ressource irgendwie dazugehört. Und eine richtig krasse Enttäuschung, die ich mal erlebt hatte, wo ich, das muss ich mal kurz erzählen. Und zwar, wenn ich Musik höre, dann mache ich das so, ich habe eine Playlist, da ist alles drin und im Shuffle-Modus und ich bin da so skip, 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 ne, bis dann irgendwie ein Lied kommt, was gerade zu meinem aktuellen Mood passt, sozusagen. Und wenn ich im Auto unterwegs bin, dann gibt es da ja diese wunderbare, als mir das klar geworden ist, da habe ich mich total gefreut, weil an dem Auto gibt es am Lenkrad so Buttons, wo man, also Previous und Next Buttons sozusagen, und wenn das Handy mit dem Auto verbunden ist und ich da die Musik entsprechend höre, kann ich mit dem Daumen am Lenkrad sozusagen mein Skip, Skip, Skip machen. Und da ist mir irgendwann mal aufgefallen, ey, cool, das ist ja assistive Technologie. Ich muss gar nicht dahin gucken. Ich bin quasi, wenn ich fahre, blind für was da auf dem Handy passiert. Ich muss auf die Straße gucken. Und da habe ich mich total gefreut. Hey, cool. Und ich habe überlegt, wie haben die das gemacht? Und dann ist mir so aufgefallen, ja, logisch, das ist ja eine Liste, also meine Playlist ist eine Liste und ein einzelnes Lied da drin, das ist ja sozusagen ein Element der Liste. Und es gibt ja am A-Tag, kann ich über das Rel-Attribut Next and Previous setzen. Also wenn ich in einem List-Kontext mich befinde, was weiß ich, gibt's auch Jira-Tickets oder was auch immer, dann kann ich sozusagen einzelne Elemente dieser Liste halt durchskippen und links, also den Next und den Previous Button eigentlich als Link auszeichnen mit diesem Attribut. Und ich war mir felsenfest sicher, dass sie das auch so implementiert haben und habe dann mal in den Code geguckt und war enttäuscht, dass sie dieses Prev und Next als Button implementiert haben. Und ich glaube, dass das tatsächlich nicht richtig ist, dass man da tatsächlich eher einen Link hätte verwenden sollen, auch wenn es irgendwie anschaulich für uns ein Button ist. Ja, es gibt einen Play-Button, es gibt einen Pause-Button und dann gibt's auch einen Next- und Previous-Button. Aber ich glaube, wenn man es dogmatisch sieht, sind das eigentlich Links. Aber vielleicht ist das auch nur meine schräge Wahrnehmung, ich weiß es nicht.
Also ich kann dazu nur sagen, dass ich weiß, dass es so spezielle Keycodes gibt für diese Tasten. Also ich habe das nämlich schon mal implementiert als sozusagen Shortcuts für einen Videoplayer. Und dann konntest du das halt zum Beispiel, weiß ich nicht, die Seite auf dem Fernseher aufrufen und mit der Fernbedienung kannst du es dann steuern oder mit dem Fire TV Stick oder so. Und da sind es dann auch Buttons gewesen. Genau, ich glaube, Link Rel und Link Next stellt wirklich, glaube ich, Beziehungen nur zwischen Dokumenten her und nicht, also sowas in dem Fall
nicht. Es wird auch nicht, es ist auch nicht im Accessibility Tree sichtbar. Also zumindest, man kann ja in den DevTools da reingucken und ja, je nachdem, in welchem Browser man ist, da wird da auch manchmal mal mehr und mal weniger angezeigt. Aber diese Attribute habe ich da noch nicht irgendwie entdeckt. Und dann weiß ich gar nicht, ob die überhaupt ja ankommen im Accessibility Tree, dass der darauf irgendwie reagieren könnte, dass er diesen speziellen Button am Lenkrad dann auf diese Funktion hätte legen können. Ja, ist schade, wäre cool gewesen, weil mit Buttons, also wir können sowas dann ja nicht auszeichnen. Also du sagst mit Key-Events, also dann muss man ja sagen, okay, dann höre ich auf diese Key-Events und dann löse ich diese Aktion aus.
Okay. Genau, also das ist quasi dann die zweite, die alternative Variante zum Klick auf den Knopf, geht eben, kann man eben auch, wenn man auf Inputs hört und der Key matcht da drauf. Ich glaube, Media Controls heißen die oder sowas. Das ist so eine ganze Gruppe in den, ich glaube, das ist einfach nur Web-UI-Standard, glaube ich, heißt das.
Ah, cool, wieder was gelernt.
Ja, genau. Ich wollte noch sagen zu deiner Tab-Frage. Also bei mir ist das sind das auch Links auf also Skip-Links sozusagen auf Fragmente, weil ich das so sehe, dass es ja zum Tab-Panel, zur Tab-Liste erst wird eben durch meinen JavaScript und genau, also das ersetzt dann sozusagen die Funktionalität der Links, sobald das in Aktion tritt und dann fange ich eben Klicks auch ab und prevente die. Genau, aber wenn mein JavaScript kaputt geht, dann habe ich einfach quasi wie so eine Inhaltsliste und kann dann zu den Panels springen. Und entsprechend ist natürlich mein CSS auch so aufgebaut, dass das erst dann das Ganze zu so einem quasi Tab zusammensortiert, wenn die entsprechenden Attribute drauf liegen, also die Roles und so weiter.
Ah, okay, verstehe. Und das heißt, wenn man kann ja den aktiven Tab auch auszeichnen mit Aria Selected gleich True. Das müsstest du dann aber auch per JavaScript machen. Ne, weil sonst, Wenn das nicht lädt und du klickst einen anderen Tab an, dann wäre der ja aktiv, aber diese Information kannst du dann ja nicht transportieren, weil du das mit JavaScript machen müsstest und deswegen wäre das so ein Fall, ja, das kannst du nicht initial halt direkt in den DOM schreiben.
Genau. Das habe ich mir aber auch abgeguckt. Ich glaube, bei den Inclusive Patterns, ja. Heißt das so? Von Hayden Pickering und anderer Name gerade ist mir entfallen. Genau, das ist ja auch eine schöne Pattern Library. Was gibt's denn noch für Input oder für Interface? Hast du noch ein Interface-Element, dass man, wo du sagen würdest, das kann man im Grunde momentan nur mit Aria bauen, wenn man das haben wollte, weil es aktuell kein natives HTML dafür gibt, ähnlich wie bei der Tab-Liste?
Also was ich glaube, was noch sehr interessant ist, sind diese sogenannten Live-Regions. Da gibt es in der Tiefe auch nicht das nativ in HTML. Was ist die Idee? Also ich kann bestimmte Bereiche auf einer Seite als Live-Regions auszeichnen und wenn sich dann da was ändert, dann wird das halt dem Nutzer der assistiven Technologie irgendwie mitgeteilt. Na, also was weiß ich, so ich sehe zum Beispiel ein Fußballspiel auf der Seite und wenn da ein Tor fällt, dann möchte ich natürlich informiert werden und möchte nicht aktiv da vorbei navigieren müssen. Und da gibt es halt auch so ein Konglomerat an Attributen, die man da irgendwie setzen muss, um halt auch steuern zu können, was und wie announced wird. Also zum Beispiel kann ich steuern, ob dass ob diese Info, wenn sich da etwas ändert, halt unmittelbar erfolgen soll oder ob ich da warte, bis der User gerade nichts macht, also ihn quasi nicht unterbreche bei der Aktion, die er gerade bei der Interaktion, die er gerade durchführt, oder ob ich sozusagen ja schrei, Achtung hier, ganz wichtig, du wirst jetzt gleich rausgeschmissen, weil ein Timer abläuft oder wie auch immer. Das kann ich über das Aria Live Attribut halt steuern. Und ich kann mit dem Attribut Aria Atomic auch sagen, was sind denn so diese Einheiten, die ich mitteilen möchte. Also Beispiel, wenn jetzt in meinem Fußballspiel euch ein Tor fällt, oder angenommen, ich habe mehrere Fußballspieler auf der Seite, dann ändert sich ja nur irgendwo eine Zahl, also aus einer 0 eine 1 oder aus einer 1 eine 2, was auch immer. Und diese Info ist ja sozusagen die kleinste Info, die sich ändert. Und wenn mir nur das mitgeteilt wird, dann kenne ich den Kontext ja gar nicht. Ja, ich kann sozusagen dann aber ein bisschen höher gehen und sagen, ich nehme jetzt den Wurzelknoten für das gesamte Spiel und sage Aria Atomic True. Und dann wird mir ja dieser ganze Knoten halt mitgeteilt, hier hat sich das geändert. Und dann weiß ich halt, okay, das ist dieses Spiel und das ist jetzt der neue Spielstand. Kann ich mit diesem Attribut dann halt entsprechend steuern. Und ich glaube, dann gibt es noch Aria Relevant. Da kann ich steuern, was an Änderungen denn alles mitgeteilt werden soll. Wenn was hinzukommt, wenn sich der Text ändert und auch wenn aus irgendwelchen Gründen halt Elemente entfernt werden. Und das kann wichtig sein, je nachdem, was man dann halt für Infos auf seiner Seite hat. Und und das kann man natürlich mit nativem HTML so in der Form auch nicht gewährleisten.
Ja, Aria Live ist schon ein ziemlich geiles Feature. Genau. Muss man immer so ein bisschen gucken, ne? Da kann man auch so ein bisschen falsch benutzen. Ich glaube, da muss man, also was ja dann irgendwie nicht funktioniert, weil nicht alle Screenreader das können, ist es, wenn du so ein Aria Live Ding an Start bringst, das von Anfang an Text hat, dann wird das oft nicht vorgelesen oder sondern immer nur, wenn dann quasi nachträglich Änderungen passieren, so Dinge, aber gut, genau, also finde ich ziemlich cool und macht ja auch Sinn, gerade bei assistiven Technologien, wenn man eben immer irgendwie händisch sich seine Infos zusammensammeln muss, dann ist was, das so ein Push-Prinzip verfolgt, halt super. Aber muss man natürlich auch gucken, dass man das nur benutzt für wirklich irgendwie wichtige Dinge. Ja. Genau, dann ist es ja auch so, dass noch so ein paar, dass auch im HTML-Standard ist ja noch ein bisschen Bewegung drin. Also die arbeiten ja schon, vor allem diese Open UI, das ist ja noch eine Community Group, glaube ich. Die machen ja ganz viel Grundlagenarbeit dahingehend, was für User-Interface-Patterns bietet das Web von sich aus eben noch nicht und welche können wir versuchen zu erarbeiten und dann als Empfehlung ans W3C zum Standardisieren geben. Da ist ja dann unter anderem wird da ja auch an dem neuen Select gebaut, das man in Chrome jetzt, glaube ich, auch in Stable nutzen kann, wenn man das quasi initiiert mit so einem speziellen Appearance-Wert in CSS. Genau, und dann gibt's oder hat und Apple prescht ja auch in letzter Zeit immer so ein bisschen vielleicht auch etwas voreilig vor, um auch mal was vorzuweisen, dass sie mal was irgendwie als erstes rausbringen, habe ich immer so das Gefühl. Die haben ja jetzt auch einige Mitarbeiter gewonnen, die auch direkt an den Specs herumarbeiten und da neue Standards reinschreiben. Ganz flott. Unter anderem das Switch-Attribut auf dem Input-Type-Checkbox. Genauso.
Das ist etwas, was mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat. Nicht so sehr, dass es einen Switch geben soll, sondern dass man es auf dem Input setzt und nicht auf dem Button quasi. Also Wir haben bei uns also ich habe ja schon erzählt, dass wir ganz viele Komponenten bauen und wir haben auch so eine Art Bedienkonzept dazu geschrieben und versucht so ein bisschen abzugrenzen zu sagen, wann benutze ich eigentlich welche Komponente. Und wir haben auch so eine Switch-Komponente und die ist jetzt zum Beispiel sehr, sehr dicht an einer Checkbox dran. Und ja, die Frage ist, wann benutze ich eigentlich welches? Und wir haben für uns festgestellt, dass so ein Switch, man kennt es ja im Wesentlichen von den mobilen Geräten, hauptsächlich, ich glaube, da kommt es ja auch her. Wenn ich das verwende, dann wird das meistens sofort wirksam, während eine Checkbox meistens ja dann erst seine Wirkung entfaltet, wenn ich zusätzlich noch einen Speicherbutton oder so etwas drücke. Und das haben wir als ein ganz entscheidendes Unterscheidungsmerkmal festgehalten und gesagt, okay, wenn das Ding sofort seine Wirksamkeit entfaltet, dann nimm doch einen Switch. Und ansonsten nimmst du bitte eine Checkbox. Und das passt, diese Implementierung von Apple passt so gar nicht in unsere Welt. Deswegen, ja, weil ein Input ja in der Regel seine Wirksamkeit erst dann entfaltet, wenn ein zugehöriger Button geklickt wird, also ganz klassisch, ne, Formularelement. Klar, da gibt's auch Implementierungen, wo man das anders machen kann und ja, aber nativ ist es eigentlich nicht so gewesen und deswegen ganz interessant, wenn man sich das ARIA-Pattern anschaut zu der Switch-Role, dann werden auch beide Implementierungen da genannt und zugelassen, also da wird gesagt, okay, du kannst es als auf einen Input setzen oder du kannst es aber auch auf einen Button setzen und ja, so ganz klar ist es jetzt nicht unbedingt, wo ich das wie verwende und ich finde es nicht immer trennscharf und neben der Checkbox und dem Switch gibt es ja auch noch den ganz normalen Button, der ja auch Zustände haben kann und wenn man so ein bisschen liest, dann wird so ein bisschen gesagt, ja, dieser Toggle-Button, also das ist gedrückt und nicht gedrückt, sind so die beiden Zustände. Und dann gibt es auch noch teilweise gedrückt. Also das kennen wir auch bei der Checkbox, die kann ja auch ne? Also so nach dem Motto, es sind jetzt nur ein paar ausgewählt darunter. Also wenn ich sozusagen eine Checkbox als Sammelbegriff habe für mehrere Details, aber und ich von der Detailliste darunter eben nicht alle anwähle, dann ist die Sammelcheckbox halt in diesem Determinate State. Genau, und der Switch hat diesen State nicht. Das ist
also der auch vom der ARIA Switch oder meinst du den Switch, den jetzt Apple da oder rausgebracht
hat? Ich meine den ARIA Switch, den von Apple, das weiß ich nicht.
Okay. Ja, ich finde auch bei den bei den Switches muss man einfach gucken, auch wie werden die, also wurden die bislang implementiert und ich habe schon das Gefühl, dass die eigentlich schon immer als Buttons implementiert wurden. Also ich habe es auch nicht als Checkbox gesehen. Ich finde auch deine, also wir haben uns da mal irgendwann auch ausgetauscht. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext es war, aber da hast du das schon gesagt, dass für dich eben diese Switches sofort wirksam werden im Gegensatz zu den Checkboxen. Und ich finde, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Vanessa, was du so erwarten würdest von einem Switch-Toggle? Würdest du erwarten, dass der erst nach einem Save-Button drücken dann in Aktion tritt?
Nein. Und beziehungsweise ist das eine Jein-Antwort. Ich würde es auch nicht erwarten. Ich würde es nicht erwarten und ich würde es nicht erwarten. Aus dem Grund, dass es einfach ein neues Element ist, das nicht etabliert ist und jetzt schon einfach wild drauf losgeworfen wird. Und manchmal ist es so und manchmal ist es so. Und daher erwarte ich einfach nur, dass ich nicht weiß, was passieren wird, sondern ich muss die Seite ganz genau anschauen. Es gibt auch Webseiten, die haben noch das good old feeling, dass du noch einen Speichern-Button hast. Dann gibt es viele, die halt sehr aus der Single-Page-Application-Richtung kommen und alles wird sofort gleich, am besten noch mit GraphQL, sofort gleich gespeichert. Und wie heißt das, wenn man einfach davon ausgeht, dass es gespeichert werden kann? Also ich mache schon mal den Positive-Ding, ich zeige schon mal an.
Hat so, Optimistic UI oder was?
Ich würde da pauschal gar nichts erwarten. Ich hänge jetzt gedanklich auch noch da dran, warum eigentlich kein Zwischenzustand, Entschuldigung, ich bin gerade über das Wort gestolpert, hat. Das könnte man beim Switch wahrscheinlich auch haben. Ich versuche gerade nebenbei rauszufinden, ob der Apple Switch, oder ich versuche gerade noch drüber nachzudenken, ob der Apple Switch das nicht hat. Und ich denke, dadurch, dass das ein Input-Type-Checkbox ist mit Switch dran, könnte es diesen Zustand ja eigentlich schon haben.
Könnte sein, aber dann wäre es ja sozusagen, würde es ja abweichen vom Standard, oder?
Ja, du könntest es dann ja nicht auf diese, also ich weiß ja nicht, wie, was der Safari macht, wenn ich dieses native HTML-Switch dann verwende, wie er das auf den Accessibility-Tree abbildet. Und wenn er das tatsächlich sagt, okay, das ist jetzt ein Element der Rolle Switch, dann ist es wirklich interessant, wenn ich diesen Ja-Nein-Zustand habe, was dann im Accessibility-Tree drinsteht. Keine Ahnung, das müsste man mal schauen, wie Apple das implementiert hat.
Genau, also die anderen halten sich da ja noch ein bisschen zurück, glaube ich, die folgen Apple.
Das finde ich auch übrigens, ja, das ist eigentlich ein anderes Thema, aber ich möchte es trotzdem loswerden. Für mich ist ein Switch einfach eine anders designte Checkbox, und zwar eine schlechtere. Eine moderne und gerade beliebte. Aber die Checkbox ist so klipp und klar, ob das an oder aus ist. Und immer mit diesen Switches, da ist es, wenn es links ist oder wenn es rechts ist, und ist es jetzt, wenn es blau hinterlegt ist oder wenn es grau, ich meine, grau und blau sind jetzt irgendwie noch klar, aber ja, wir haben uns da halt einen neuen Problem irgendwie noch erschaffen da zusätzlich. Und ich hätte es ein bisschen gerne dabei gelassen, dass wir das einfach eine Input-Type-Checkbox haben und CSS draufklatschen und nicht, dass wir jetzt noch ein extra Keyword dafür haben.
Es ist ja vielleicht auch manchmal gewollt, dass man eben nicht so genau weiß, ob man den Cookie jetzt an oder aus oder ob man das zulässt oder nicht.
Die schönen Dark Patterns. Ich bin jetzt nicht täglich mehr an meinem Laptop, und das heißt, alle die Newsletter, die ich nicht bekommen möchte, nerven mich jetzt noch mehr. Wenn ich mich aus Versehen bei irgendeinem Shop angemeldet habe, und dann kommt da der Newsletter gleich mit. Und wenn ich da mich immer von Newslettern abmelde, wie viele Dark Patterns das sind, das ist ja furchtbar.
Zu dem Intermediate State wollte ich sagen, im aktuellen Projekt haben wir doch endlich mal ein Light Dark Mode Toggle eingebaut. Und es gibt ja noch diesen dritten State, dass man eben sagt, so, mach halt, was das Betriebssystem dir gerade vorgibt. Und da haben wir eben diesen Tree-State-Toggle dann verwendet, den man im Grunde, ja, den kann man ja mit nativen Bordmitteln so nicht einfach mit HTML bauen. Und da ist der Indeterminate State eben, wenn das auf Auto steht, also wenn das auf das Betriebssystem hört. Und ansonsten ist es genau entweder Dark oder Bright Light Mode. Das hängt halt von dem Label ab, was halt mit Ja und Nein dann, wie man das interpretiert.
Und ist das auch eine interaktive Komponente? Also kann ich dann auch das Theme switchen, wenn ich darauf klicke, oder ist das nur?
Ja.
Oh. Das heißt, ich kann auch aktiv diesen Zwischenzustand dann erreichen. Das habt ihr sozusagen.
Genau. Genau. Und dann geht entsprechend auch eine Aria Live Region los, die dir dann hinterher sagt, dass du erfolgreich in den nächsten Modus geschaltet hast. Und wenn du dann nochmal klickst, kannst du dann in den, dann, was auch immer das dann für einer ist, der wird dann benannt. Und wenn du noch zweimal klickst, dann kommst du wieder in den Modus.
Ich hätte jetzt noch eine komplett andere Frage. Ist auch nicht vorher besprochen, deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Es ist ja jetzt schon so, dass man die ARIA-Attribute, die wir gesetzt haben, nicht so sehen kann, und teilweise wir noch nicht mal richtig gutes Google Lighthouse, sonst was Test dafür haben, um zu sagen, hey, du hast alle diese Sachen erfüllt. Und jetzt komme kurz aus der Business-Sicht. Manchmal ist es ja schon schwierig zu sagen, ich müsste das refactoren und ich müsste das hier machen und ich müsste das besser machen. Wie kann man, jetzt habe ich zwei Fragen in einer. Ihr könnt sie so beantworten, was für euch ein bisschen wichtiger ist. A, wie kann ich nach oben zum Management erklären, dass wir uns darum kümmern wollen, dass wir ARIA haben? Gut, ich meine, wir haben Gesetze und vielleicht hilft sie schon mal. Aber auch B, wer testet das nun? Weil Designs können viele Leute testen, weil das sieht man. Und ich habe so die Befürchtung, dass die ARIA-Attribute bleiben bei den Developern hängen, wobei das vielleicht gar nicht schlecht ist. Weil, das könnte gar nicht schlecht sein, weil Developers sind Developer, weil die werden alles automatisieren. Und ich würde hoffen, dass es da bei Playwright und auch bei Cypress diese Extensions gibt und dass ich das irgendwie noch gleich alles automatisiert abtesten kann. Der Maiko denkt gerade nach. Ich lasse das jetzt hier mal so im Raum hängen und lass dich sprechen, ja, sobald du bereit bist.
Gerne, also ich glaube, das hängt so ein bisschen auch davon ab, inwieweit ich Barrierefreiheit unterstützen darf, in Anführungsstrichen. Bei uns ist es so, dadurch, dass wir unsere Produkte meist verkaufen, also on-prem anbieten und auch geseamed, also wir haben White-Label-Produkte und die Kunden packen da ihr eigenes Styling noch drauf. Es ist noch so ein bisschen unklar, wer bezahlt denn die Aufwände da eigentlich, die da im Raum stehen, weil die Kunden gefühlt dieses Thema auch noch nicht so richtig auf dem Schirm haben. Meine Sicht ist da, aber geht eher in die Richtung, dass ich glaube, wir als Entwickler sind verantwortlich dafür, dass wir guten Code liefern. Und das bedeutet einen guten DOM, also mit Semantik und so weiter, was dazugehört, und auch einen guten Accessibility Tree. Und da gehört nun mal ARIA dazu. Und nach meiner Wahrnehmung, das, was wir machen können, das ist gar nicht unbedingt teuer, sondern teurer, als wenn wir das irgendwie anders machen. Im Wesentlichen haben wir oft Wissenslücken diesbezüglich. Und das ist so schade. Und ich glaube, wenn ich wirklich Barrierefreiheit richtig machen will, dann wird es tatsächlich teuer, wenn ich den ganzen Kram teste. Weil ich muss eigentlich, also wir als Entwickler können doch nur gegen diese ARIA-Schnittstelle arbeiten. Ja, und was dahinter passiert, das haben wir ja gar nicht mehr unter Kontrolle. Da gibt's erstmal ein Betriebssystem, das irgendwie oder der Browser, der auf einem Betriebssystem läuft, der diesen Accessibility Tree dann auf die Schnittstelle des Betriebssystems mappt. Dann gibt es dahinter assistive Technologien. Und eigentlich muss ich ja da ganz viel testen, um zu sehen, kommt denn eigentlich genau das rüber, was ich erreichen will. Und wenn ich das wirklich tue, dann wird es teuer. Insbesondere dann, wenn ich das nachhaltig mache. Also bei uns ist es so, es kommt mehrmals im Jahr ein Release raus und ich muss dann immer sicherstellen, okay, habe ich auch nichts kaputt gemacht bei den Features und so weiter. Das muss ich wirklich nachhaltig testen. Da steigen die Kosten, aber rein die Entwicklungskosten, ob ich ARIA verwende oder nicht, da habe ich eigentlich gar nicht so viel mehr Kosten, sondern das Gap entsteht eigentlich, meine Wahrnehmung ist, dass wir es einfach nicht so genau wissen und deswegen eben ARIA entweder gar nicht verwenden oder tatsächlich eben falsch verwenden und dadurch das Ganze noch teurer machen. Also wir sollten da eher in Wissensaufbau investieren und dann gehört es für mich zum ganz normalen Entwicklerhandwerk dazu, das auch richtig zu machen.
Und von dem Testing her ist es dann das eher so, dass wir... Aber ich mach mal deinen, was du gerade schon gesagt hattest. Wir würden das ja da, das ist eine gute Frage. Wir könnten das ja end-to-end testen, manuell, fällt mir ein. Ich teste auf Screen, ob das alles so funktioniert. Oder ich teste das eher unitmäßig und schaue, ob ARIA Current Page gesetzt ist, wenn. Ich meine, das könnte jetzt auch so ein bisschen mit DOM sein, dann könnte es ein bisschen End-to-End-Test sein. Aber ich teste jetzt nicht unbedingt, ob so ein Screenreader das richtig interpretiert, sondern ich schaue einfach nur von mir aus, sag ich mit Cypress oder Playwright jetzt auf diesen Tab gedrückt und dann schaue ich, ob ARIA Current Page gesetzt ist.
Letztlich muss ich gucken, ob diese Aktion auch im Accessibility Tree ankommt. Weil das ist das, was ich als Entwickler beeinflussen kann. Und ich finde, das sollte die erste Wahl sein. Also klar, wenn ich weiß, okay, wenn ich das jetzt so mache, dann hat dieser Screenreader einen Nachteil und dann, was weiß ich, wird das doppelt vorgelesen oder keine Ahnung. Na, also so allgemeines Wissen darauf zurückzugreifen, super. Aber wenn ich die Ressourcen nicht habe, das wirklich sinnvoll in Summe zu testen, was habe ich dann für eine andere Chance, als quasi nur bis zum Accessibility Tree zu testen?
Ist ja auch schon mal was.
Das ist auch schon mal was, ja. Aber ich glaube, diese Verantwortung haben wir als Entwickler.
Schön gesprochen. Stimme zu.
Schön.
Genau, und ansonsten würde ich sagen, sind ja, also ob sich das dann am Ende alles zusammen gut und richtig anfühlt, das, glaube ich, können im Grunde nur die Personen sagen, für die wir das machen. Also
das stimmt.
Wir können natürlich auch persönliche Präferenzen haben, aber auch da sind ja die Benutzungsmuster der verschiedenen Leute auch komplett unterschiedlich. Also da wird es auch so sein, dass man auch eine Auswahl Leute braucht, weil die einen werden sagen, so ist gut für mich, und dann werden andere sagen, ja, aber für mich ist es noch ein bisschen doof, weil, keine Ahnung, aus dem und dem Grund. Also, aber ich stimme Marco zu, dass im Grunde, sagen wir mal, wenn wir solche Menschen hätten, dann könnten die uns sozusagen Feedback geben darüber, so wie das für die funktioniert, dann könnte man den Code anpassen. Aber basierend auf diesen Anforderungen, also das setzen wir eben um und das können wir dann automatisiert testen, dass wir es eben hinterher nicht wieder mit dem Hintern einreißen, wenn wir neue Sachen bauen. Und dann ist erstmal unsere Arbeit tatsächlich erledigt, würde ich sagen, sofern wir nicht irgendwie neues Feedback bekommen, das anders lautet.
Ja. Ich glaube, wenn man es nicht weiß, ist es immer gut, wenn man sich an einen Standard halten kann. Also wenn man jetzt dieses Feedback eben nicht direkt bekommen kann. Und wir hatten mal die Situation, also das gilt, glaube ich, nicht nur für den Accessibility Tree, sondern grundsätzlich für Webentwicklung. Wir haben natürlich in einem Produkt haben wir den Rechtsklick überschrieben, weil das Standard-Kontextmenü, das sieht ja doof aus und wir wissen es ja eh besser. Und wir haben dann mal ein Feedback von einem User bekommen, der gesagt hat, ich kann hier gar nicht die IBAN kopieren. Wieso kannst du die IBAN nicht kopieren? Das ist, ne? Ja, und der war halt nicht so technisch affin. Er konnte sie markieren mit der Maus und war dann halt gewohnt, wenn er mit der rechten Maustaste dann darauf klickt auf den selektierten Text, dann erscheint ein Kontextmenü, wo die Kopieren-Option da ist. Und jeder Entwickler sagt natürlich, drück doch Steuerung C, wo ist das Problem? Aber eben sind nicht alle Anwender so technisch affin. Und wenn wir uns an Standards halten, dann geben wir, das ist ja ein Schatz, weil die User haben den Standard ja schon überall im Netz gelernt. Und wenn die ihre Bedienstrategien auch bei uns in Produkten oder in dem, was wir bauen, anwenden können, dann machen wir, glaube ich, alles richtig. Also, ne? Und aber oft denken wir halt, okay, der Standard ist blöd oder der passt mir jetzt nicht, wir machen das irgendwie besser. Und ja, wir haben leider oft gemerkt, dass es gar nicht unbedingt besser ist, sondern dass der Standard oft schon gut ist.
Ich glaube, jetzt hast du auch gerade aus Versehen fast den Bogen nochmal zum Anfang gespannt, warum man vielleicht dann doch ARIA nicht nutzen sollte. Und das ist genauso, dass ein Diff-Roll-Button eben nicht unterstützt, dass du dann mit der Leertaste und mit sonstigen Keyboard-Tasten bestimmte Aktionen nach ausführen kannst. Und ich bin jetzt auch gerade deswegen drüber gestolpert, weil ich mich gerade dazu entschlossen habe, nicht zu sagen, was passieren könnte bei Space oder Enter, weil ich mich eh wieder vertun würde, was bei einem Link oder bei einem Button bei Space oder Enter passieren würde. Und das nachzubauen, jeder, der es einmal versucht hat oder sich einfach nur mal damit das durchlesen wollte, es ist kein Spaß.
Das stimmt. Das stimmt wohl. Und ich würde sagen, der Marco hat ja auch im Grunde damit so ein Stück weit das ein gutes Fazit auch gezogen, oder? Weil ich denke, dass wir über ARIA eigentlich das haben wir ganz gut abgehandelt. Also, wo kommt's her? Wofür ist es gut? Was steckt im Wortschatz drin? Und letztlich können wir natürlich auch hier nur so einen Kickstart geben, und die Leute dazu animieren, sich eben dann zum Beispiel bei den bei der Web Accessibility, wofür steht das I? Bei der WAI jedenfalls, da in die Patterns reinzugraben und eben zu schauen, was gibt's denn für Interface-Patterns und wie mappen die auf die verschiedenen ARIA-Roles und Attribute.
Genau. Genau, und es hilft eben auch für die Entwickler, ne? Also man hat einen weiteren Standard, mit dem man Sachen halt auszeichnen kann, und der Code wird an der einen oder anderen Stelle eben tatsächlich lesbarer.
Ich möchte unserer Hörerschaft kurz noch so ein bisschen Einblick geben. Wir haben so Notizen. Unsere Gastsprecher und Gastsprecherinnen haben die Möglichkeit, so ein bisschen Notizen vorher runterzuschreiben. Erstmal möchte ich Marco dafür loben. Ich glaube, das sind 5 Sternchen. Eine Note 1 mit Stern. Mit Abstand die besten Notizen, die ich jemals gesehen habe. Es sind, glaube ich, 8 Seiten mit Text. Aber das sind auch ganz viele ARIA-Attribute aufgelistet. Ich hatte gerade so ein bisschen das Gefühl, vielleicht könnten wir nochmal so ein Special machen, so ein Special-Glücksrad über die ARIA-Attribute. Weil ich wollte gerade fragen, wollen wir die noch nicht alle nochmal durchgehen? Die sind also spannend, aber ich sehe schon, das wird jetzt irgendwie den Rahmen sprengen. Das lässt ein bisschen die Konzentration vielleicht nach. Aber ich würde jetzt einfach mal live vorschlagen, ich hätte da ein bisschen Lust drauf, dass wir ein ARIA-Glücksrad machen, um die alle Sachen, die hier schon wunderschön aufgelistet sind, auch nochmal durchzugehen. Was ich nicht kannte, ist ARIO Error Message. Ich weiß nicht, was ist, klingt super, will ich kennenlernen.
Ja, da müssen wir unser Glücksrad-Interface müssen wir mal upgraden, dass man sozusagen auch nur aus diesem Wortschatz sich was rauspicken lassen kann. Und genau, dann lass uns das doch
machen.
Famous
Last Words, kann nicht so schwer sein.
Kann nicht so schwer sein.
Genau. Ist ein Einzeiler.
Ist leider mit einer alten Svelte-Version gebaut. Wahrscheinlich muss ich meinen kompletten Stack upgraden dafür und so weiter.
Man kann übrigens alte Programmiersprachen einfach weiterverwenden. Meine Portfolio-Webseite läuft das übrigens noch auf Zapper, was ja das Next.js von Svelte war, was es schon langsam nicht mehr gibt, weil es ja Svelte-Kit ist. Und ich dachte vorher mal, bei meiner Portfolio-Webseite, wenn ich die mal update, dann mache ich halt sonst XY-Framework draus. Ich habe ja jetzt so ein Baby. Weißt du, was ich beschlossen habe? Nee, ich benutze weiterhin Zapper. Funktioniert. Ich habe Tailwind 2, ich habe nicht Tailwind 3. Who cares? Läuft.
Ja, naja, nee, das ist auch gut so. Ich glaube, so wird es ja auch laufen. Genau. Dann rüsten wir das auf jeden Fall nach. Und dann hast du Bock, Marco?
Ich kann ja jetzt nicht Nein sagen.
No pressure. Hashtag No pressure.
Genau. Also, ihr habt alle gehört. Er hat freiwillig Ja gesagt. Genau.
Ja, finde ich cool. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal vorgeschlagen, irgendwie, dass das ja auch mit reinkommen könnte in das Glücksrad. Aber ich weiß gar nicht.
Aber da haben wir nicht zugehört.
Ja. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also wir bedienen uns ja bei MDN und da ist ja auch ARIA mit drin. Aber eventuell ist das in so einem anderen Silo also das ist so unterteilt in so verschiedene Dinger. Und sowas wie, ich glaube, keine Ahnung, MathML oder so haben wir ja auch nicht drin. Oder SVG-Syntax, gucke ich noch mal. Genau, und dann können wir das auf jeden Fall machen.
Ja, sehr schön.
Genau. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du auch dieses total coole Thema mitgebracht hast. Genau, dann, wie eingangs gesagt, ich glaube, damit haben wir jetzt erstmal so unsere Accessibility-Reihe abgeschlossen. Da haben wir ja einiges jetzt gehabt Anfang des Jahres. Genau. Wenn ihr noch irgendwie Input habt oder so, dann schreibt uns gerne. Unsere verschiedenen Kanäle findet ihr auf der Webseite. Marco, du bist ja auch bei uns im Community Center.
Das stimmt,
drin.
Ja.
Genau, da erreicht ihr den Marco und uns auch. Ihr könnt uns jetzt auf LinkedIn auch finden, haben wir auch verlinkt. Und wir haben auch gedacht, wir müssen mal wieder so ein bisschen so das Podcast-Game spielen. Das heißt also, ihr müsst mal uns mal wieder auf euren Plattformen, auf denen ihr uns hört, liken, damit wir da mal wieder nach oben gespült werden in die Empfehlungen oder sogar eine Rezension schreiben, wie toll diese Folge war. Würden wir uns sehr freuen. Genau, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, ja, was heißt es da nochmal?
Beim nächsten Mal heißt es Playwright.
Oh ja, genau, mit Stefan Judis. Genau, da können wir ja direkt, da vielleicht kommen wir da ja auch so ein bisschen drauf zu sprechen, wie man die Dinge testet, über die wir heute gesprochen haben. Alles klaro. Dann habt einen schönen Abend. Danke nochmal. Liebe Grüße nach Norderstedt und nach Freising. Ja,
schöne Grüße zurück. Und vielen Dank, dass ich da sein konnte. Hat super viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Uns auch. Also, bis nächste Woche dann.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.